Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um ein Dasein im Vertrauen auf Gott. Ende und Ziel der Pilgerfahrt sind eigentlich bereits während der Reise, ja schon an ihrem Ausgangspunkt gegenwärtig. Gleichzeitig kann der Pilger diese Wahrheit nur in dem Akt des Vertrauens erkennen, der seinen Aufbruch motiviert. Er kann die verheißenen Gaben niemals hier und jetzt in gelassener Unbeweglichkeit genießen. Mit anderen Worten, wir können niemals ohne Glauben und Hoffnung auskommen. Wir lesen natürlich, dass Abraham von Gott Zeichen erhält, die seinen Glauben stärken und ermutigen sollen. Zum Beispiel das Feuer, das zwischen den Tieropfern hindurchfährt, so in Genesis 15, den Brauch der Beschneidung, Genesis 17 und besonders die Geburt seines Sohnes Isaak, als alle Hoffnung auf Nachkommenschaft menschlich gesprochen unmöglich scheint. Doch wenn alles gesagt und getan ist, sind diese Zeichen sehr klein im Vergleich zu dem, was von Abraham verlangt wird. Er soll sie mit Freude und Dankbarkeit annehmen, aber wenn wir den Fußstapfen des Patriarchen folgen, stellen wir fest, dass er allmählich dazu gerufen wird, sich einem Klärungsprozess zu unterziehen. Abraham muss lernen, weniger Vertrauen auf die Zeichen der Liebe Gottes zu ihm und mehr Vertrauen auf Gott selbst zu setzen, jenseits aller greifbaren Manifestationen seiner Gegenwart. Und Abrahams Gottvertrauen geht es in besonderer Weise in der Geschichte von der Opferung Isaaks in Genesis 22. Aus diesem Grund war sie immer ein beliebtes Thema für Predigten und Kommentare. Nachdem Gott Abraham und Sarah im hohen Alter unerwarteterweise einen Sohn geschenkt hat, dadurch wird die Verheißung von Nachkommen endlich erfüllt, erscheint Gott, um von den Eltern das Leben des Sohnes zurückzufordern. Welch eine Versuchung für den Vater, sich eine Karikatur von Gott zu machen, dagegen zu rebellieren und diesen Gott abzulehnen, der nur scheinbar Hoffnungen erweckt in der abartigen Freude, sie später zu zerschmettern. Abrahams Vertrauen, das zuvor mehr als einmal geschwankt hatte, versagt in diesem äußerst kritischen Augenblick jedoch nicht. Gott wird sich ersehen, heißt es in Genesis 2, Vers 8. Kein Kommentar kann die Intensität der Geschichte voll erfassen. Wenn wir über ihre eindringliche Aussage nachdenken, beginnen wir zu begreifen, warum nur unbedingtes Vertrauen uns an das Geheimnis Gottes heranführt. Bis zum Ende ihrer Tage führen Abraham und die anderen Männer und Frauen, die die Seiten des Buches Genesis, also 1. Mose, füllen, ein Leben, das in Glaube und Hoffnung, im Vertrauen auf Gott verwurzelt ist. Ihre Pilgerreise kommt nie zum Stillstand. Und so bleiben sie Fremde und Pilger, selbst in dem Land, das Gott ihren Nachkommen verheißen hat. Das wird am deutlichsten in den Berichten über Begräbnisse. Als seine Ehefrau Sarah stirbt, hat Abraham keinen Platz, um sie zu begraben. Er ist ein Fremder, ein Gast und muss mit den Einwohnern des verheißenen Landes verhandeln, um das Begräbnis durchführen zu können. So wird es erzählt in 1. Mose 23. Jakobs Frau Rahel wird an der Straße in der Nähe von Bethlehem begraben, ebenfalls im Land Kanaan, so in 1. Mose 48, 7. Diese Überlieferungen geben den Nachkommen der Patriarchen ein Anrecht auf das verheißene Land. Sie sind die erste Erfüllung der Verheißung. Auch Jakob will nicht in Ägypten begraben werden, Genesis 49. So ist sein Sohn Josef nach Jakobs letztem Willen verpflichtet, mit den Gebeinen seines Vaters eine lange Reise anzutreten, so in 1. Mose 50. Im Blick auf seinen eigenen Tod gibt Josef dem Volk die Anweisung, seine Gebeine mit sich zu führen, falls sie wieder ins verheißene Land hinaufziehen. Mose hatte diese Aufgabe begonnen und Josua führte sie fort. Josefs Gebeine dienen also dazu, eine Kontinuität zum Ausdruck zu bringen, die das Selbstverständnis des Volkes bezeichnet, ein Bindeglied zwischen den Geschichten der Erzväter, wie in 1. Mose, der Befreiung aus Ägypten, 2. Buch Mose, und dem Einzug ins verheißene Land im Buch Josua. Diese Erzählungen von Gebeinen und Begräbnissen, die dem modernen Leser auf den ersten Blick ziemlich unbedeutend, um nicht zu sagen grotesk erscheinen, bekommen eine ganz neue Wirkung, wenn wir über die Tragweite der Ahnenverehrung in der alten Welt nachdenken. Ihre Bedeutung war so groß, dass manche Gelehrte der Ansicht sind, nach dem Bedürfnis nach Sicherheit und neben materiellen Vorteilen sei der Wunsch, nahe bei den Gebeinen der Vorfahren zu bleiben, einer der tiefsten Ursachen für die Gründung von Städten auf unserem Planeten gewesen. So meint Lewis Mumford in The City in History: Die Stadt der Toten geht der Stadt der Lebenden voraus. In gewissem Sinne ist die Stadt der Toten tatsächlich der Vorläufer, fast der Kern jeder lebendigen Stadt. Und doch folgt der Tod der Patriarchen nicht einfach diesem allgemeinen Gesetz. Er ist keine wohlverdiente Ruhe nach der langen, harten und anstrengenden Reise des Lebens. Sogar nach ihrem Tod sind diese Männer und Frauen immer noch unterwegs. Solidarität mit ihrem Volk nimmt auch ihre eigene Pilgerreise noch kein Ende. Wir haben die Tatsache, dass in Abrahams Leben alles bereits gegenwärtig ist, ausführlich behandelt. Aber in unseren Augen widersinnigerweise verleiht gerade diese schon gegenwärtig einem Leben Offenheit und Dynamik. Das schon da ruft das noch nicht hervor und dieses noch nicht mit seiner Offenheit für die Zukunft gibt anhand von Abrahams Lebenslauf die unbegrenzten Ausmaße der Verheißung Gottes zu erkennen. Deshalb ist sowohl in der ältesten jüdischen als auch in der christlichen Überlieferung die durchaus legitime Tendenz zu beobachten, die Ausmaße der Abrahamsverheißung auszuweiten und zu vertiefen. Schon in den Büchern der griechischen Bibel, den sogenannten deuterokanonischen Schriften, wird der Gegenstand der Verheißung nicht nur das Land Kanaan oder jenes Land genannt, sondern es kann einfach als das Land und auch die Erde übersetzt werden. Für den Apostel Paulus ist es so offensichtlich, dass Abraham der Erbe der Welt ist, so in Römer 4,13, wo es Kosmos heißt, dass er es im Vorbeigehen ohne besondere Betonung erwähnt. Aber zum Schluss lassen wir den Hebräerbrief zu Wort kommen, dessen Schreiber die Dynamik der göttlichen Verheißung und ihre Verbindung zu der Pilgerreise des Glaubens so bewundernswert erfasste. In Hebräer 11 heißt es: Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte in Zelten. Denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott selbst geplant und gebaut hat. Voll Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene erlangt zu haben. Nur von fern haben sie es geschaut und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Mit diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat für sie eine Stadt vorbereitet. Soweit diese Ausführungen zum Thema ein Dasein im Vertrauen auf Gott. Frère John hat dann nach jedem Kapitel oder am Ende jedes Kapitels Fragen zum Nachdenken aufgeschrieben. Ich lese mal die erste Frage vor zum Nachdenken. Erstens: Das Leben Abrahams enthält wie in einer kleinen Nussschale alles, was Männer und Frauen des Glaubens auszeichnet. In welcher Weise spricht 1. Mose 12, 1 bis 4 mich an? Wo und wie wirkt Gottes Verheißung in meinem eigenen Leben? Welche Rolle spielt der Ruf, die Heimat zu verlassen, in meiner Lebenssituation? Was bedeutet es für mich, als Pilger unterwegs zu sein? Wo finde ich die Kraft, das zu verwirklichen? Und zweitens, auch andere Aussagen der Schrift lassen sich von der so grundlegenden Abrahamsgeschichte her deuten. In 1. Mose 2, 24 heißt es: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und sie werden sein ein Fleisch. Diese Aussage zu hören auf dem Hintergrund der Berufung Abrahams. Und dazu die Frage, was sagt der Text in Bezug auf eine Theologie oder christliche Ethik der Ehe? Soweit diese Episode zum Thema Ein Dasein im Vertrauen auf Gott. In der nächsten Episode geht es um die Straße in der Wüste. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.